Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Das letzte Buch des Alten Testaments, nämlich das Buch des Propheten Maleachi, wartet darauf, von uns gelesen, studiert und ergründet zu werden. In dieser Sendung gibt es zunächst eine Einführung und außerdem beschäftigen wir uns mit dem Propheten Maleachi als Person, mit seinem Namen und mit seiner Botschaft. Dem Propheten Maleachi fällt im Alten Testament eine besondere Rolle zu. Er ist der letzte in einer langen Reihe von Propheten, der das Kommen des Messias vorhersagt. Wenn man etwa 1000 Jahre vor Maleachi beginnt und sich die Zeit bis hin zu Maleachi anschaut, wird man feststellen, dass Gott gegen Ende gewissermaßen das Tempo erhöht. Mit der Zeit lässt er seinem Volk immer öfter das Kommen des Messias vorhersagen. Und der letzte Prophet, der den Messias ankündigt, ist Maleachi. Stellen wir uns vor, der Prophet Maleachi hätte zu seiner Zeit live im Radio gesprochen. Wie hätte wohl der Radiomoderator den nächsten Redebeitrag angekündigt? Vermutlich so. Das, verehrte Hörerinnen und Hörer, war der Prophet Maleachi. Als nächstes hören Sie Johannes den Täufer, aber erst in etwa 400 Jahren. Wir bitten Sie deshalb um ein wenig Geduld. Tja, 400 Jahre sind eine lange Zeit, wenn es nichts zu hören gibt und man trotzdem sicher gehen will, dass man den richtigen Sender eingeschaltet hat. Aber Gott hat ja keine Radiosendungen produziert. Die Propheten haben das niedergeschrieben, was Gott ihnen sagte, und so können wir es heute noch lesen. Maleachi ist eine sehr interessante Person, auch wenn wir wenig über ihn wissen. Sie werden entdecken, dass er einen wunderbaren Humor hat. Ich denke, dass man als Prediger oder Prophet prinzipiell ohne Humor ziemlich aufgeschmissen ist. In der Bibel gibt es mehr Humor, als die meisten denken. Man muss nur bereit sein, ihn auch als Humor zu akzeptieren. Ich jedenfalls bin davon überzeugt, dass uns an einigen Stellen im Buch Maleachi Gottes Humor begegnet. Maleachi war ein Bote Gottes. Er gab das weiter, was Gott ihm auftrug. Der Name Maleachi bedeutet »mein Bote« oder »Bote des Herrn«. In der Septuaginta, einer alten Übersetzung des Alten Testaments vom Hebräischen ins Griechische, wird Maleachi mit Angelos übersetzt, und das bedeutet Engel. Aber dieses Angelos ist einfach die Übersetzung des Wortes Bote. Ein Engel war ein Bote, ein himmlischer Bote. Das war wahrscheinlich der Grund dafür, warum einige der Kirchenväter Maleachi für einen Engel im Sinne eines himmlischen Wesens hielten. Sie waren der Ansicht, dass dieses Buch von einem Engel geschrieben wurde. Aber dafür gibt es meines Erachtens keinen Anhaltspunkt. Auf der anderen Seite gehen einige Theologen davon aus, dass dieses Buch anonym verfasst wurde. Sie sagen, Maleachi bedeutet ja nur Bote. Es sei nur ein Titel und kein Name. Was soll ich dazu sagen? Wenn dieses prophetische Buch tatsächlich anonym verfasst worden wäre, dann wäre es das einzige anonym verfasste prophetische Buch der Bibel. Mir erschließt sich nicht, warum Maleachi eine Ausnahme sein sollte. Besonders weil Maleachi das letzte prophetische Buch des Alten Testaments ist. Nach dem Talmud, einer jüdischen Schriftensammlung, gehörte Maleachi zu der großen Synagoge, der auch Haggai und Sacharja angehörten. Anderen Überlieferungen zufolge stammte er aus dem Stamm Sebulon. Auch wenn dies nur traditionelle Überlieferungen sind, zeigt uns das doch, im Volk Israel ging man immer davon aus, dass Maleachi der Name des Propheten war. Deshalb gibt es für mich auch keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Maleachi wirklich der Name des Propheten war, der dieses Buch schrieb. Es gibt natürlich einen Grund dafür, warum wir so wenig über Maleachi wissen. Maleachi ist eben ein Bote. Er ist Gottes Bote und gibt eine Botschaft von Gott weiter. Über einen Boten müssen wir gar nicht so viel wissen. Wenn der Mann vom Paketdienst an Ihrer Haustür klingelt und Ihnen ein dringend erwartetes Paket bringt, dann fragen Sie ihn doch auch nicht nach seiner Familiengeschichte. Und wahrscheinlich wird er auch gar nicht erst versuchen, Ihnen etwas davon zu erzählen. Denn er weiß, das alles interessiert Sie überhaupt nicht. Auch nicht, welche Marke sein Lieferwagen hat. Wahrscheinlich erfahren Sie nicht einmal seinen Namen. Das Wichtigste ist ja das Paket, das er bringt. Malachi war auch nur ein Bote. Das Wichtigste ist die Botschaft, die er zu überbringen hat. Nach dem gleichen Prinzip geht der Heilige Geist zum Beispiel im Markus-Evangelium vor. Dort wird kein Stammbaum von Jesus wiedergegeben. Das liegt daran, dass uns jedes Evangelium Jesus aus einem anderen Blickwinkel zeigt. Matthäus dagegen stellt uns Jesus als den König vor. Wenn Jesus der König ist, muss er von David abstammen. Und deshalb beginnt das Matthäus-Evangelium mit den Worten: Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Im Markus-Evangelium wird Jesus mehr als der Gottesknecht dargestellt. Und deshalb ist für Markus der Stammbaum Jesu nicht wichtig, also zeichnet er ihn auch nicht auf. Das Entscheidende an einem Boten ist die Frage, ob er seinen Auftrag ausführen kann oder nicht. Das ist alles, was uns interessiert, wenn jemand vom Lieferservice oder vom Paketdienst vor unserer Tür steht. Markus zeigt uns, dass Jesus seinen Auftrag erfüllt hat. Und genauso ist auch bei Malachi nicht der Bote das Entscheidende, sondern die Botschaft. Es geht um die Prophetie und nicht in erster Linie um den Propheten als Person. Bei der Frage, wann das Buch Malachi geschrieben wurde, gehen die Meinungen auseinander. Ich würde die Entstehung auf das Jahr 397 vor Christus ansetzen. Das ist ein relativ später Zeitpunkt. Manch andere konservativen Theologen gehen davon aus, dass Malachi gegen Ende des 5. Jahrhunderts vor Christus wirkte. Das wäre noch ein paar Jahre vor dem von mir genannten Jahr 397 vor Christus. Malachi war auf jeden Fall zu Nehemias Zeiten Prophet, so wie Haggai und Sacharja zur Zeit von Serubabel und dem Hohenpriester Jeschua wirkten. Malachi beschloss die prophetischen Bücher, während Nehemia die Geschichtsbücher des Alten Testaments abschloss. Also wirkte Malachi vermutlich zu der Zeit, als Nehemia Statthalter in Jerusalem war, oder eben unmittelbar danach. Wie bereits gesagt, Malachi war der Bote, aber das Wichtigste an seinem Buch ist seine Botschaft. Er selbst benutzt das Wort Bote dreimal und er spricht auch dreimal von anderen wichtigen Boten. Darauf möchte ich an dieser Stelle näher eingehen. Das erste Mal lesen wir von anderen Boten in Malachi 2, Vers 7. Dort nennt er den Priester einen Boten des Herrn. Zitat: Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde Weisung suche, denn er ist ein Bote des Herrn Zebaoth. Das bedeutet, dass jeder Bote, jeder Zeuge, jeder Lehrer des Wortes ein Bote Gottes ist. Malachi nennt hier den Priester einen Boten Gottes. Die zweite Erwähnung eines anderen Boten bei Malachi finden wir am Anfang des dritten Kapitels. Dort kündigt Malachi die Ankunft von Johannes dem Täufer als Boten an. Siehe, ich will meinen Boten senden, der vor mir her den Weg bereiten soll. Johannes der Täufer war sozusagen der Malachi des Neuen Testaments. Er war ein Bote Gottes und setzte das Wirken von Malachi im Neuen Testament fort. Er rief die Menschen zur Umkehr, genauso wie Malachi. Das ist also das zweite Mal, dass Malachi von einem anderen Boten spricht. Und als drittes spricht Malachi von Christus als dem Boten des Bundes. Dazu lese ich diesmal aus Malachi 3, Vers 1 die zweite Hälfte, und zwar in der Schlachterübersetzung. Dort heißt es: Plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Liebe Hörer, dieser Bote des Bundes im Alten Testament ist mit Sicherheit der Sohn Gottes. denn er ist Gott und existierte schon vor seiner Geburt in Bethlehem. Ja, er war sogar bei der Schöpfung schon dabei. Maleachi prophezeit hier das Kommen des ersehnten Boten, der gleichzeitig für den Bund steht. Und das ist niemand anderes als der Messias. Hier spricht Maleachi also von Christus als dem Boten Gottes. Und nun möchte ich Ihnen noch zeigen, warum Maleachi mein Lieblingsbuch in der Bibel ist, neben den anderen 65 Büchern der Bibel, die irgendwie alle meine Lieblingsbücher sind. Was ich an Maleachi besonders schätze, ist sein Humor. Und diesen Humor brauchte er, um mit den Menschen damals zu sprechen. Dazu stellte er Fragen und gab auch gleich die Antworten darauf. Zuerst zitierte er eine Aussage oder eine Anfrage Gottes, und dann gab er als Antwort darauf das, was das Volk Israel damals geantwortet hätte. Dieser Diskussionsstil, so will ich es einmal bezeichnen, ist eine Eigenart Maleachis. Wir finden das aber ähnlich im Neuen Testament bei Jesus oder auch im Römerbrief. Ich denke, in dieser Art müssen wohl auch die Lehrgespräche in den Synagogen abgelaufen sein. Bei Maleachi ist dieses Fragen und Antworten Humor vom Allerfeinsten. So empfinde ich es jedenfalls. Denn die Antworten des Volkes auf Gottes Botschaft waren arrogant, anmaßend, überheblich und am Ende sogar beleidigend. Aber glauben Sie mir, Maleachi hat ein paar richtig gute Antworten Gottes auf Lager. Und weil das eigentlich Antworten von Gott sind, ist es im Grunde Gott selbst, der Humor hat. Ich hoffe, ich kann Sie etwas mit hineinnehmen in diese Sache und Sie haben auch ein bisschen Spaß an diesem kleinen Prophetenbuch. Doch bevor es soweit ist, hier zunächst noch eine kurze Gliederung des Buches. In den Versen 1 bis 5 des ersten Kapitels geht es um die Liebe Gottes zu Israel. In dem Abschnitt von Vers 6 des ersten Kapitels bis Vers 9 des zweiten Kapitels konfrontiert der Prophet die Priester mit ihrer Gotteslästerung. Im Rest des zweiten Kapitels weist er das Volk wegen der Sünden in menschlichen Miteinander zurecht. Und nun die Gliederung von Kapitel 3. In den ersten 5 Versen werden die beiden Boten vorhergesagt. In den Versen 6 bis 18 konfrontiert Maleachi das Volk Israel mit ihren Sünden gegen Gott. Und ab Vers 19 lesen wir dann Maleachis Prophetie vom Tag des Herrn und der Sonne der Gerechtigkeit, die aufgehen wird. Nach dieser Einführung in das Buch Maleachi wenden wir uns gleich den ersten Versen dieses Buches zu. Maleachi spricht genau die gleichen unmöglichen Zustände in Israel an wie Nehemia. Und das lässt meiner Meinung nach darauf schließen, dass er in der gleichen Zeit wirkte. Eines der drängendsten Probleme war der gotteslästerliche Lebensstil der Priester, durch den das Ansehen des Priesteramts beschmutzt wurde. Das zweite Problem war, dass viele Männer Ehen mit ausländischen Frauen eingingen. Andere ließen sich von ihren israelitischen Frauen scheiden. Und da versteht Gott keinen Spaß. Und als drittes wurden die Israeliten nachlässig darin, Gott Opfer darzubringen und den Zehnten zu geben. Es gab damals offensichtlich Leute, die anderen Menschen etwas vormachten bei dem, was sie Gott gaben. Gott seinerseits spart nicht mit deutlichen Worten. Und einiges, was er sagt, wird uns nicht besonders gut gefallen. Beginnen wir mit dem ersten Vers des Buches Maleachi. Er lautet: Dies ist die Last, die der Herr ankündigt für Israel durch Maleachi. Wie gesagt, der Name Maleachi bedeutet mein Bote. Maleachi ist also gewissermaßen der Postbote, der die Botschaft Gottes überbringt. Das Buch beginnt mit den Worten: Dies ist die Last, die der Herr ankündigt. Eine Last ist ein Gericht Gottes. Was Maleachi zu sagen hat, das sind deutliche, sehr scharfe Worte der Zurechtweisung Gottes. Was an dieser Stelle noch wichtig ist: Maleachi spricht ganz Israel an, also aus meiner Sicht alle 12 Stämme des Volkes. Zwar war aus jedem Stamm nur ein kleiner Rest in das Land Israel zurückgekehrt, aber gerade diesen Rest sprach Gott an. Und ich denke, dass die Botschaft von Maleachi auch diejenigen erreichte, die nicht zurückgekehrt waren. Denn das Buch Nehemia macht klar, dass es eine ständige Kommunikation gab zwischen den Zurückgekehrten und denen, die im Exil geblieben waren. Zwischen Israel und dem Exil gab es einen regen Austausch von Briefen. Außerdem besuchte man sich gegenseitig. Auch wenn es vielleicht hier noch nicht klar ist, werden wir im Laufe des Buches deutlich sehen, dass Malachis Botschaft für alle 12 Stämme Israels bestimmt war. Weiter geht es nun mit den Versen 2 und 3. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Die Botschaft Malachis beginnt mit den Worten, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Das ist doch ein wunderbarer Anfang. Wie haben das die Menschen damals wohl gehört? Versetzen wir uns einmal in die Lage der Israeliten. Sie waren in ihr Land Israel zurückgekehrt. Zur Zeit Nehemias gab es schon einen gewissen Wohlstand, auch wenn der Wiederaufbau der Stadtmauer schwierig war. Und schon bald können sie im wiedererrichteten Tempel den Gott Israels loben. Jedenfalls halten sie die Rituale der verschiedenen Opfer ein und führen Gottesdienste durch. Oberflächlich sieht alles gut aus, aber im Grunde sind sie hochmütige und Gott gegenüber gleichgültige Menschen. Zu denen sagt Gott, ich habe euch lieb, spricht der Herr. Und nun hören Sie sich mal an, was sie antworten. Malachi sagt, ihr aber sprecht, woran sehen wir, dass du uns lieb hast? Können Sie sich vorstellen, dass jemand die Dreistigkeit hat, so mit Gott zu reden? Naja, manchmal habe ich schon den Eindruck, dass viele Leute in der heutigen Zeit ebenfalls so reagieren. Sogar unter den Christen gibt es welche, die sagen, schau dir an, was in der Welt los ist, wie kannst du da behaupten, dass Gott uns liebt? Aber Gott hat es den Israeliten immer wieder gesagt und gezeigt, dass er sie lieb hat, von Anfang an. Ich gebe zu, man muss schon eine ganze Weile in der Bibel lesen, bevor Gott irgendjemandem ausdrücklich sagt, dass er ihn liebt. Und im 5. Buch Mose, wenn man dann wirklich bei Mose angekommen ist, dann ist es schwer zu vermitteln, dass Gott einen Menschen liebt. Besonders wenn dieser Mensch mit dem Volk Israel schon 40 Jahre durch die Wüste zieht. Aber Mose wird im 5. Buch Mose, Kapitel 10, mit den Worten zitiert, »Und doch hat der Herr deine Väter angenommen, dass er sie liebte.« Allerdings hat Gott das niemandem gesagt. Es ist tatsächlich so, während der ganzen Zeit, während der Sintflut und zur Zeit der Stammväter Israels, hat Gott das niemandem gesagt. Er sagte auch Abraham nicht, dass er ihn liebte. Aber er liebte ihn natürlich. Gott hatte es offensichtlich gar nicht so eilig damit, den Menschen zu sagen, dass er sie liebt. Aber Mose sagt an dieser Stelle, und doch hat der Herr deine Väter angenommen, dass er sie liebte, und hat ihre Nachkommen, nämlich euch, erwählt aus allen Völkern, so wie es heute ist. Gott hat zwar lange nicht gesagt, dass er das Volk Israel liebt, aber er hat diesem Volk seine Liebe deutlich gezeigt. Und davon lesen wir auf jeder Seite der Bibel, sogar schon vor dem 5. Buch Mose. Und im 5. Buch Mose, Kapitel 33, lobt Mose Gott deswegen und sagt, wie hat er sein Volk so lieb. Am Ende seines Lebens hält Mose die Rede, in der er diese Worte spricht. Wenn er zurückblickt auf alles, was er mit Gott erlebt hat, kann er nicht anders. Er muss einsehen, dass Gott ihn liebt. Und wenn er zurückblickt auf das, was Gott an seinem Volk getan hat, muss er zugeben, Gott liebt sein Volk Israel. Und deshalb spricht er diese Worte aus. Wie hat er sein Volk so lieb? Liebe Hörer, wer mit offenen Augen durch die Geschichte geht oder die Bibel liest, der kommt an dieser Erkenntnis nicht vorbei. Gott liebt sein Volk Israel. In dieser Sendung hörten Sie eine Einführung in das Buch des Propheten Malachi sowie einige Erläuterungen zu den ersten Versen von Kapitel 1. In der nächsten Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel werden wir dann die wunderbare Mischung aus überaus deutlichen Worten und feinem Humor kennenlernen, die für Malachi so typisch ist. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.